werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zu Folge 30. Das wird eine wilde Mischung heute. Zwei Gedichte, von denen eines gar kein Gedicht ist. Eine ziemlich wirre Kurzgeschichte vor 10 Jahren geschrieben und einem Romananfang für einen Roman, den es nicht geben wird, mit dem Namen Schwarzwald. Kennen vielleicht einige schon von euch. Dann zwei Geschichten aus dem Schwarzwald, die vergessen wurden, die ich nie gepostet oder gelesen habe. Und wer bis zum Ende durchhält, wird belohnt, passend zu Weihnachten mit dem Text meines Kinderbuches Das grüne Einfand. Viel Spaß! Das nächste Korn fällt nach unten. Unten, das ist unter der Erde. Oben, das ist hier. Ein Korn, das fällt, ist ein Korn, das fehlt. Und mit jedem mehr, das fehlt, fehlt mehr von meinem einst so sicheren Stand. Die Körner, die nach unten fallen, Anfänge. Die Hälfte der Anfänge, weg. Weg wie der Morgen, weg wie all die Dinge, die man am Morgen hätte tun können. Ich kann durchs Glas nach draußen sehen, doch meine Zeit verrinnt hier drinnen. Starre wie gelähmt auf den Sand unter mir, Sand, der verrinnt. Sage mir, das macht keinen Sinn, das Starren. Blicke also nach oben. Mittag. Immerhin. Vielleicht auch früher Nachmittag. Vielleicht. Noch ist Zeit. Der Abend kommt erst noch. Dann kommt die Nacht. und mit dem letzten Korn, das fällt, falle ich aus dieser Welt hier oben. Und dann? Längst vergangener Ruhm. Das Trinken legte sich wie ein warmer Schleier über die kalte Realität, die ab und zu aufblitzte wie ein Fuß am unteren Ende einer Decke im Winter. Leander war kein guter Texter. Er hatte ganz witzige Einfälle, ab und zu, und einer der Chefs hatte einen Narren an ihm gefressen und es irgendwie immer wieder geschafft, Kunden aufzutreiben, die er für Leanders Ideen gewinnen konnte. Und da auf den bestehenden Kunden bestenfalls Durchschnitt zu machen war, konnte man sich mit Leanders Freestyle-Nummern mit schöner Regelmäßigkeit ein paar Preise sichern. Es gab in der Branche ja inzwischen Preise für so ziemlich alles. Früher gab es eine Oscar-Verleihung und eine Fußball-WM. Und wer bei einer von beiden gewonnen hatte, von dem wusste man, der kann was. In der Werbung gab es inzwischen, mit den Oscars verglichen, einen bestes Catering in Kitas von Kindern der Verwandten von Schauspielern aus Serien mit nur einer Staffel Preis. Mit der Fußball-WM, den sämtliche Spieler in hellen Trikots, die alleine den Weg vom Platz in die Dusche finden, Preis. Irgendwo bekam man irgendwann mit jedem Mist irgendeinen Preis, auch weil mehr und mehr Ahnungslose in den Jurys saßen. Leander schlich sich morgens in die Agentur und versuchte so zu tun, als wäre er sein horrendes Gehalt wert. Er fuhr in seinem orangefarbenen Lamborghini Brunello Doppio Pomodoro Superleggera in die Tiefgarage, surfte den ganzen Tag auf Pornoseiten im Netz und lebte alleine von seiner Aura, vor 10 Jahren bei Alt von Klanz Kreativdirektor gewesen zu sein, was damals gleich nach Papst kam. Oder sogar davor. Wenn er eine auch noch so dünne Idee in einem Meeting einbrachte, wurde von den Anwesenden ernsthaft darüber nachgedacht, ob das eine Lösung sein könnte. Leander wusste das. Er wusste aber nicht, wie lange das noch gut gehen würde. Auch die Sauferei an den Wochenenden war auf Dauer keine Lösung. Ein guter Texter ist einer, der auf die Aufgabenstellung eines Kunden eine saubere und gleichzeitig kreative Antwort hat. Und jemand, der mal ebenso 10 wirklich gute Headlines unter ein eher langweiliges, nichtssagendes Bild seines Artdirektors ballern kann. Leander fragte sich manchmal, ob er es im Laufe der bequemen Jahre verlernt hatte. Oder es niemals wirklich konnte. Das Einzige, was aus seiner digitalen Feder in den letzten Monaten an Verwendbarem kam, war die Headline »Ja, ja, reich, reich« für eine Lottogesellschaft und »Das erste Bier mit 4, die erste Flex mit 6« für einen Baumarkt. Beides war Blödsinn, kam aber seltsamerweise draußen bei den Menschen gut an. Vielleicht auch, weil die Menschen draußen seltsam waren. So etwas ließ ihn immer ratlos zurück. auf seiner kleinen Veranda mit dem kugelförmigen IKEA-Grill und einem Kasten Becks. Becks, fand er, war ein Bier, das nach gar nichts schmeckte. Aber es passte zum Image des Werbers wie kein zweites. Der Geschmack eines Bieres geht, sagte er sich. Geschmack im Sinne von Lifestyle bleibt für immer. Wenn es gut aussah, obwohl es scheiße schmeckte, okay. Zur gleichen Zeit fasste Pablo irgendwo in den Anden den Entschluss, ich ziehe in die Stadt. Pablo war der Mann mit dem magnetischen Körper. Er war in seinem kleinen Dorf so etwas wie ein Star, denn Pablo war Filmregisseur und hatte mit »Er starb nur einmal« einen kleinen Erfolg gelandet. In dieser Zeit fuhr er des Öfteren in seinem offenen, orangefarbenen Lamborghini Brunello Doppio Pomodoro Superleggera durchs Dorf, mit einer Sonnenbrille so groß wie zwei iPads und Schuhen aus Wellensittichleder. An seiner Seite die damals blutjunge Loretta Diavolo. Die gute Zeit ging jedoch schnell vorbei. Pablos nächste Filme waren Flops. Von einer, die auszog, sich auszuziehen. Eine Art Autorenfilm hatte ein Kernproblem. Die Erwartungshaltung des Publikums, die sich leider nicht erfüllte, weil sich die Hauptdarstellerin nicht ein einziges Mal auszog, was sich herumsprach. Nach 2 Wochen war der Film wieder aus den Kinos. Auch der folgende Road Movie ließ Kritiker und Zuschauer fragend zurück. Dabei waren die ersten 5 Minuten ein wahres Feuerwerk. Eine Geiselnahme wird durch Willi, einen grobschlächtigen Bullen, auf skurrile Art beendet. Weil Willi noch Einkäufe vor Ladenschluss zu erledigen hatte und auf seine Rolex, ein paar Tipps zur rechten Zeit an die richtigen Leute, sah, die kurz vor 18 Uhr zeigte, schnappte er sich ein Megafon, holte seine Knarre aus dem Halfter und sah Richtung Bank, in der sich die Geiselnehmer verschanzt hatten. Mit den Worten, keine Überstunden, Willi geht jetzt rein, lief er schnurstracks an den Kollegen vorbei durch den Haupteingang und erschoss alle. Alle Geiselnehmer und alle Geiseln. Weil er nicht wissen konnte, wer was war. Dann stellte er das Megafon in einer der vielen Blutlachen ab, ging in aller Seelenruhe nach draußen, vorbei an den sprachlosen Kollegen, den dort wartenden Seelsorgern und Angehörigen der Geiseln und setzte sich in seinen zivilen Dienstwagen und fuhr los. Ab da wurde der Film langweilig. Die Handlung plätscherte vor sich hin. Pablo hatte wie erwähnt einen magnetischen Körper. Kein Arzt konnte sich das erklären. Aber die Sache war schon verrückt. Wenn Pablo sich an einen Tisch setzte und das ganze Besteck eine Sekunde später an seinem Körper klebte. Im Dorf wusste das jeder und man hatte sich darauf eingestellt. Von klein an. Nur Holzspielzeug, wenn Pablo mitspielt. Geschirr aus Plastik, wenn Pablo dabei ist. Um Gottes Willen nicht bügeln, wenn Pablo in der Nähe ist. Aber jetzt hatte sich Pablo entschlossen, in die große Stadt zu ziehen. Und um die Geschichte abzukürzen, Pablos erster Tag in der Stadt. Warten an einer Straßenkreuzung, Auto von links, Auto von rechts. Was beide, Leander und Pablo, gemeinsam hatten, einen orangefarbenen Lamborghini Brunello Doppio Pomodoro Superleggera. Ein Auto, das eine große Zukunft hätte haben können. We'll be right back. waren wir Helden. Teil 1. Ein lockeres Auslaufen zum Sonntagabend. 2 Stunden Schreiben in der Bahn auf dem Weg nach Frankfurt. Heute im Schwarzwald, 20 Kilometer Lauf immer der Murg entlang. Aufwachen im Schwarzwald, in meinem alten Jugendzimmer. Die Sonne scheint durchs Fenster, die Schwimmbrille liegt bereit, ab zum Schwimmbad. 4 Kilometer Bahnen ziehen, bis Apple auf die Idee kommt, einen Unterwasser-iPod zu bauen, der letzte Ort, an dem man mit sich selbst alleine ist. Außer der Gefahr, sich bei den Bahnen zu verzählen, besteht auch die, sich mehr und mehr ins Denken zu vertiefen. Nachdenken über das Leben, über sich, aber auch über Unsinn. Wie das bei Batman wohl so ist, wie Batman trainiert. Batman hat mit Sicherheit kein Laufband in der Betthöhle und schon 3-mal keinen Ergometer. Der läuft, wie es sich gehört, draußen bei Hitze, bei Schnee, bei Eis. Und so, wie man wichtige Jobanfragen immer genau dann beim Laufen bekommt, wenn man gerade an der Wendemarke ist, also am weitestmöglich entfernten Ort von zu Hause, genauso wird es auch ihm ergehen. Was macht er, wenn er vorhat, 20 Kilometer zu laufen und genau bei Kilometer 10 das Bettsignal sieht? Selbst wenn er Marathon-Weltrekord läuft, braucht er zurück 1/2 Stunde. Dann duschen, umziehen? Da ist die Frau längst ausgeraubt. Der Grilltransporter über alle Berge, der Atommüll in der Ostsee verklappt. Raus aus dem Wasser, ab zum Laufen, Nikes an und los, über den Parkplatz des elterlichen Friseursalons. Diesen verdammten Parkplatz musste ich als Kind im Sommer kehren und im Winter darauf den Schnee schippen. Er befindet sich in einem kleinen Dorf, das kleine Dorf in der Nähe einer kleinen Stadt, die kleine Stadt in der Nähe von Baden-Baden. Weiter weg von Rock'n'Roll geht nicht. Und in diesem Dorf war ich nicht ich, sondern der Sohn vom Friseur. Das ist nicht wie bei Promi-Kindern, denen der Name Türen öffnet, sondern es schlägt Türen zu. Aus Neid. Leute in einem kleinen Dorf sind neidisch auf den hart arbeitenden Metzger oder Friseur, aber zurück zu mir. Immer noch besser, der Sohn vom Friseur zu sein, als einen von den Namen zu haben, die man sich durch einen einmaligen Fehltritt oder Missgeschick verdient hat. In einem Dorf gibt es Menschen, die verbringen den Rest ihres Lebens nicht mit ihrem echten Namen, sondern mit einem Synonym. Wie zum Beispiel Maria Fingerle, weil sie bei einem Unfall einen Finger verlor. Der Atom, weil er in den 50ern panische Angst vor einem Atomkrieg hatte. Der Plastik, weil er Plastik verteufelte, schlaues Kerlchen, damals schon. Das Brett, in ihrer Jugend flach wie ein Brett, später, der Name machte jedenfalls keinen Sinn mehr. Zurück zum Friseurssohn. Sein. Wann immer ich irgendwo eine Scheibe eingeschossen hatte, einen Jungen verprügelt, einer alten Frau die Zunge rausgestreckt oder im Schwimmbad die Fette vom Beckenrand geschubst hatte, mein Vater wusste es längst, als ich nach Hause kam, weil irgendeiner seiner feinen Kunden es gepetzt hatte. Ja, die fette Dagmar. Es war nur ein leichter Schubser, ich schwöre. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich sie nur versehentlich gestreift. Aber sie fiel ins Wasser und biss, was für ein doofer Zufall, dabei in den Kopf eines anderen Mädchens. Das Wasser färbte sich rot. Man muss in solchen Momenten so etwas auch aus einer anderen Perspektive sehen. Es sah ziemlich geil aus. Die eine hatte ein paar Löcher im Kopf, der anderen fehlten ein paar Zähne. Aber mein Gott, so ist Schwimmbad. Wassereis, Tischkicker, Wespenstiche, barfuß laufen, sich in nassen Badehosen erkälten und Mädchen vom Beckenrand schubsen. Mir hat Franz, der Bademeister, den Rest des Jahres Schwimmbadverbot erteilt. Jeder andere Junge hätte sich nach ein paar Tagen ganz einfach wieder an der Kasse vorbeigeschlichen. Aber der Sohn vom Friseur? Und auch noch mit 16 war das so. Wenn dir oben an der Kirche einer auf seinem Moped mit dem Knie am Boden entgegenkommt, das ist dein Junge. Honda MBX, metallicblaue Kreidler, goldene KTM, in kurzen Hosen ins Elsass zum Baggersee und alle hintereinander in der gleichen Kurve auf Sand gestürzt, Jesus? Waren wir Helden oder waren wir einfach nur viel zu schnell für unser Fahrkönnen? Also jetzt endlich raus aus diesem verdammten Friseursalon-Parkplatz, auf dem ich einem Nachbarsjungen im Streit einen dreizackigen Laubrechen in den Schädel gerammt habe. Der Streit war ziemlich doof, ausgesprochen doof. Es ging darum, wessen Opa der Mann drüben im Garten war. Er behauptete seiner, ich behauptete meiner. Es war seiner, hat ihm aber nichts genutzt. Er ging zum Nähen, zum Unfallarzt, ich zum Rapport zu meinem Vater. Ich weiß nicht warum, aber damals ging verdammt vieles verdammt glimpflich aus. Wenn man bedenkt, dass die Kids heute schon im Sandkasten Helme aufhaben, waren wir doch Helden. Also raus aus diesem verdammten Friseursalon-Parkplatz, an einem Haus vorbei, in dem wir mal wohnten. Vorbei an meinem ehemaligen Kinderzimmer. Hochwasser im Keller. Ein Jugoslawe als Nachbar. Das war im Schwarzwald damals echt was. In einem Sack mit Steinen ertränkte Katzenbabys. Schlimm. Fische fangen in der Murg. Fußball auf der Wiese hinter der Grundschule. Man könnte Bücher füllen mit einer Kindheit im Schwarzwald. Vorbei an einer Fabrik, in der ich eine Lehre gemacht habe. Aufstehen um 5 Uhr, Beginn 20 vor 6. So viel gesehen in diesen 3 Lehrjahren. Riesige Maschinen, in denen Menschen Arme verloren oder auch gleich das ganze Leben. Ein großer Trichter, oben kommt Altpapier rein, unten malen riesige Scherblätter. Sie malten auch den armen Kerl, von dem man nichts mehr fand. Fettflecken auf Bücherseiten sind nicht unbedingt von einem Familienmitglied, das die Hände nach dem Abendessen nicht gewaschen hat. Im Hof der Fabrik dreimal mit dem Moped gestürzt, einmal direkt vor den Augen des Fabrikbesitzers, einem Mann mit dickem Bauch, tiefer Stimme und silbernem Haar. Die Fabrik hieß Badische Karton- und Pappenfabrik und das stand in etwa 100 Meter langer verschnörkelter Neonschrift auf dem Dach. Heute befindet sich an dieser Stelle eine viereckige, lieblos beleuchtete Fläche mit der Aufschrift Smurfit Kappa. Im Schwarzwald, so ein Quatsch. Ich laufe weiter vorbei an einer Bäckerei, die keine mehr ist. Der Mann hat sein Leben lang gute Qualität geliefert, ist jede Nacht seines Lebens um 3 Uhr aufgestanden. 2 Wochen Urlaub in Tirol. Reichtümer hat er keine angesammelt. Aber schon lange, bevor arrogante Vollidioten in einer Werbeagentur Geiz ist geil erfanden, neideten Leute im Dorf ihm was auch immer. Man trug die paar Pfennige lieber in die nächstgrößere Stadt in einen Supermarkt. Weiter vorbei an einer ehemaligen Metzgerei. Gleiches Schicksal. Danach nochmal ein ehemaliger Bäcker. Ein Gasthaus, ein Elektroladen, ein Schuster. Alles dicht. Euer Dorf ist tot. Das habt ihr nun davon. Aldi und Netto stattdessen. 20 Kilometer weiter. Ich muss gleich aussteigen. Dabei bin ich doch gerade erst rausgelaufen aus diesem verdammten Friseursalon-Parkplatz. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal weiter.
Thank you.
verlorener Sommer. Dachte, wir würden diesen Sommer an einem warmen Abend mit einem Beamer unsere Lieblingsfilme an die Wand draußen im Hof werfen. Wir würden unsere Unterwäsche in den Kühlschrank legen oder zusammen auf dem Sofa bei offenem Fenster Bücher lesen und dabei einschlafen und aufwachen, wenn einem von uns das Buch aus den Händen auf den Boden fällt. Wir würden diesen Sommer einfach unsere Taschen packen mit ein paar Dingen, die man am Meer so braucht. Badehose, Bikini, Flipflops, Sonnenbrillen. Und mit der S-Bahn zum Flughafen fahren und wegfliegen, irgendwohin. Wir würden diesen Sommer in den Schwarzwald fahren und nachts über den Zaun des Schwimmbades klettern, dort auf der Wiese liegen und den Mond betrachten. Und dann mit nassen T-Shirts, barfuß, auf dem Motorrad zur Eisdiele fahren. Am nächsten Morgen die paar Kilometer lässig durch den Kurpark, zum Schwimmbad joggen, dort zusammen unsere Bahnen ziehen und danach auf der Bank sitzen. Das Wasser tropft aus unseren Haaren und von den Händen Schokoladeneis. Doch stattdessen wieder ein Sommer alleine. Alleine heute Morgen durch den Kurpark joggen und dann eintauchen in die kalte Realität. Den Kopf unter Wasser, allem entfliehen, wie schon einmal. Ich werde gemustert von den Einheimischen. Schwarze Laufklamotten, neonblaue Nikes, Iro, Tattoos, Schwimmbrille, ein Alien und ungeduscht ins Wasser. 160 Bahnen habe ich mir vorgenommen. Wenn man es mit Zahlen nicht so hat, ist es anstrengend, es zählen. Ich schwimme geradeaus, denke aber kreuz und quer. Die dicken alten Frauen baumeln wie Bojen kreuz und quer im Wasser und denken geradeaus. Der ist hierher gejoggt und hat nicht mal geduscht, höre ich eine der Bojen ihrer Nachbarboje zurufen. Natürlich so, dass ich das auch höre. Ich male mir aus, wie mich der Bademeister gleich am Iro schnappt und sagt, dass für solche Typen hier kein Platz ist. Wie beim Snowboarden letzten Winter. Der Spaß auf den kurzen Pisten ist begrenzt. Spaß macht es eigentlich nur, wenn man zwischen den Liftspuren fährt. Aber genau das ist natürlich verboten. Klar, weil es dann auch Pfeifen aus dem Flachland machen, die es nicht können. Noch einmal erwische ich dich zwischen den Liftspuren und dann war's das für dich. Genau eine Fahrt später, ich hatte gehofft, er habe es nicht bemerkt. Hat er aber. So, Feierabend für dich. Originalton 2014, Originalton 1984. Keiner von uns hat dazugelernt in der Zwischenzeit. Schwarzwälder, Sturköpfe. Doch zurück zum Sommer. Der ist hierher gejoggt und hat nicht mal geduscht, sagt die Alte. Ich könnte jetzt einfach sagen, und ich habe durch die Schwimmbrille gesehen, wie sie ins Wasser gepinkelt haben. Aber ich mache es dann doch nicht, weil sie wahrscheinlich vor Aufregung tot im Wasser getrieben wäre. Und ich will nicht vorwegnehmen, was sowieso bald passiert. Ich ziehe meine Bahnen im Edelstahlbecken und die Blicke verfolgen mich wie giftige Harpunen. Bahn 33 oder 35 oder 37. Ein kleiner Junge steht am Beckenrand und wartet immer genau auf den Moment, in dem ich auf seiner Höhe bin, um dann ein paar Zentimeter neben mir ins Becken zu springen. Nicht ungefährlich, weil er ein Deppenjunge ist, der es motorisch nicht drauf hat. Deppenjunge deshalb, weil wenn man es motorisch nicht drauf hat, es einfach besser ganz bleiben lässt. Und ein Arschlochkind ist er auch noch. Er weiß genau, dass er mich brutal nervt, tut es aber trotzdem wieder und wieder. Bis er sich mit seinem Timing verschätzt und ich ihm ganz zufällig mit einem Krautschlag einen Scheitel ziehe. Ich stehe am Beckenrand des Edelstahlbeckens und sehe mich hin und her schwimmen und wie ich beim Schwimmen weine. Das Becken ist voller Tränen und durch den hohen Salzgehalt baumeln die dicken Bojenfrauen wie auf dem Rücken liegende Marienkäfer umher, die Beine in der Luft. Die Sonne wird sie langsam austrocknen. Sie werden mich aus ihren Augenwinkeln wegjoggen sehen, ungeduscht aus dem Wasser steigen, rein in die schwarzen Laufklamotten, neonblauen Nikes. Ich konnte 160 oder 158 oder 162 Bahnen nicht einen klaren Gedanken fassen. Denn ich dachte, wir würden an einem warmen Abend mit einem Beamer unsere Lieblingsfilme an die Wand draußen im Hof werfen. I used to get sad, let you get under my skin, but I guess I kinda grew out of dancing around it. Closed my door so you can't get in, doing better than I've ever been. I'm putting on my makeup, take another shot of all the good stuff, shining when I wake up. You hate me 'cause I'm stronger. Take a picture, it might last you longer. Yeah, I've been living sky high, 10 feet taller. Yeah, I'm doing better than I've ever been. Schwarzwald ist nicht Hollywood. Wenn man aufwächst im Schwarzwald und in Hollywood aufwacht. Lost. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt sage. Es hat sich in den letzten Monaten so eingeschlichen. Und ich komme aus dem Schwarzwald, hat ausschließlich positives Feedback zur Folge. Dabei war der Schwarzwald schon lange nicht mehr das, was er vor etwa 30 Jahren noch war, als ich mit 20 von dort wegzog in die große Stadt. Heute, in der großen Stadt, sage ich den Satz immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Welt völlig aus dem Ruder läuft und ein letzter Anker in der Erwähnung eben dieses Ortes liegen könnte. Lana Del Rey fuhr in ihrem weißen Ford Mustang den Mulholland Highway von Topanga runter nach Malibu. Sie dachte noch immer über die erste Zeile nach. Vielleicht musste der Song völlig anders beginnen. Bis zum Abend würde sie es wissen. Sie blickte durch die große Sonnenbrille in den Himmel. Lana Del Rey könnte auch genauso gut aus einem Schwarzwalddorf kommen wie ich. Ihre Texte waren zum Teil sehr verdorben und komische Beziehungen zu fragwürdigen Typen hatte sie auch hinter sich. Aber im Grunde, in ihrem tiefsten Innern war sie ein ganz geerdetes Ding. Ich weiß das, weil ich an dem Tag neben ihr auf dem Beifahrersitz saß. Ihr solltet das unbedingt glauben, denn Schwarzwälder lügen nie. Sandra Weber war eine Fackel. Jeder von uns wäre damals gerne wenigstens einen Tag lang mit Sandra Weber zusammen gewesen. Doch die ganz hellen Fackeln brennen sehr schnell herunter bis auf den Griff. Heute hat Sandra Weber 3 Kinder von 3 verschiedenen Typen, schlechte Zähne und ist schon zu Anfang des Klassentreffens völlig betrunken. Ich gehe sonst nie auf Klassentreffen. Eine Schulklasse ist wie eine Familie. Man wird hineingeschleudert und muss mit ihr klarkommen. Sobald man eine Wahl hat, kann man dem Ganzen ein Ende bereiten. Bei einer Familie ist es etwas anders. Klassentreffen sind etwas für Leute, die sehen möchten, dass es andere noch schlimmer erwischt hat als einen selbst. Oder für Leute, die immer und immer wieder den gleichen Bullshit von früher erzählen müssen. Nichts für mich. Ich saß da, völlig deplatziert. Zwischen Markus, dessen Vater damals ein Sägewerk hatte, und Rolf, der immer noch aussah wie damals, nur ohne Haare. Ich hatte einen Iro. Ich kam mir vor wie ein Außerirdischer, bis auf die Tatsache, dass ich jedes Wort verstand. Im Gegensatz zu Fackel Sandra war ich der Motor eines Lamborghini. Ich brauchte einen Moment, aber erstmal in Fahrt war ich so gut wie nicht mehr einzufangen. Der Moment ging bei mir locker, bis ich 20 war. Zuvor war ich der uncoolste, langweiligste, austauschbarste Mensch dieses Planeten. Ich malte noch immer den ganzen Tag lang Motorräder, als andere sich schon längst ihre Zungen an Fackeln verbrannten. Und jetzt saß ich am Tisch des einzigen Italieners im Ort und lief im Leerlauf vor mich hin. Ich sah mir meine ehemaligen Mitschüler an, die mir allesamt wie komplett fremde Menschen vorkamen. Ab und zu sah ich eine Geste, eine Bewegung, die mir bekannt vorkam. Mehr nicht. Mich interessierte auch nicht im geringsten, was alle in der Zwischenzeit gemacht hatten, was sehr arrogant gewirkt haben muss. Aber es war so lästig wie die Geburtstagstelefonate, bei denen Leute, die ein Jahr lang nicht existierten, fragten: Und, was machst du so? Werbung und Schreiben und Kunst und so. Machst du Visitenkarten? Nein. Hat dein Vater noch den Friseursalon? Nein. Wie geht es deinen Eltern? Nein. Ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Zur Belohnung gibt es nun das grüne Einpfand. Als Kinderbuch, als E-Book bei Apple und Amazon. Viel Spaß. Das grüne Einpfand. Die Sonne ging langsam unter und Jakob wollte gerade zu Bett gehen, als er ein Summen in seinem Zimmer hörte. Es kam von einer kleinen Hummel, die am Fenster auf und ab flog, weil sie nicht nach draußen konnte. Jakob ging zum Fenster und sah die Hummel eine Zeit lang an. Sie sah aus wie ein kleines, weiches, blaues Wollknäuel. Dann öffnete Jakob das Fenster und die kleine blaue Hummel flog Richtung Sonne, die jetzt schon ganz rot eingefärbt war und hinter einem Hügel verschwand. Zufrieden darüber, dass er dem kleinen Tierchen geholfen hatte, legte sich Jakob in sein Bett und schlief gleich darauf ein. Eine Weile nachdem Jakob eingeschlafen war, fing er an zu träumen. Es war Tag und die Sonne schien. Die kleine blaue Hummel kam zurück und flüsterte ihm ins Ohr: Danke, kleiner Junge, dass du mir geholfen hast. Als Dank dafür will ich dir etwas zeigen, was du noch nie gesehen hast. Die kleine Hummel flog hinaus und Jakob lief ihr hinterher. Nicht so schnell, kleine Hummel, rief er. Und die kleine Hummel flog etwas langsamer. Plötzlich stand vor den beiden ein kleines, grünes Tier im Gras. Was bist du denn für ein Tier? Fragte Jakob völlig verblüfft. Du bist so groß wie ein Frosch und auch so grün wie ein Frosch, aber du bist kein richtiger Frosch. Du hast Ohren und einen Rüssel wie ein Elefant, aber du bist kein richtiger Elefant. Und du hast ja nur ein einziges Bein. Ich bin das grüne Einpfand, antwortete das kleine Tier. Den Rüssel habe ich, damit ich das Gras, das ich esse, abbeißen kann. Die großen Ohren habe ich, damit ich schon von weitem höre, wenn mein Freund die blaue Hummel angeflogen kommt. Grün bin ich, damit mich im Gras niemand entdeckt. Und ein Bein reicht mir aus, denn auch auf einem Bein kommt man schließlich voran. Zudem wächst Gras auch nicht so schnell, dass ich mit Fressen nicht mehr hinterherkommen würde. Jakob war erstaunt. Ein solches Tier hatte er noch nie gesehen. Das grüne Einfand nahm Jakob bei der Hand und sie gingen ein Stück, bis sie zu einer Stelle kamen, wo das Gras lichter wurde und sich kleine Hügel vor ihnen auftaten. Sie stiegen auf einen der Hügel und sahen ein in der Ferne gelegenes Tal. Das grüne Einfand nannte es das Land in den Bergen und zeigte auf die gelben Bäume, die dort überall wuchsen. Das sind Käsebäume, erklärte das grüne Einfand. Käsebäume? Wunderte sich Jakob. Ja, auf ihnen wächst das ganze Jahr über Käse und alle im Land in den Bergen essen davon, antwortete die kleine blaue Hummel, die sie die ganze Zeit begleitet hatte. Davon habe ich ja noch nie gehört, sagte Jakob, und das grüne Einfand erwiderte. Ihr Menschen wisst so vieles nicht und deswegen solltet ihr vorsichtiger mit der Erde umgehen. Dann nahm es Jakob bei der Hand und meinte, komm, wir gehen weiter. Sie kamen an einen kleinen See, der so viel Wasser gespeichert hatte, dass er höher war als das Ufer um ihn herum. Warum läuft der See denn nicht über, wenn er so viel Wasser hat? Fragte Jakob das grüne Einfand. Warum sollte ich mehr Platz in Anspruch nehmen, als ich wirklich brauche? Antwortete der See. Wenn ich über die Ufer trete, mache ich ja alles um mich herum nass. Das wäre nicht sehr nett von mir. Das ist ja ein tolles Land, dachte Jakob. Sogar ein See passt auf, dass er anderen nicht schadet. Wenn das nur überall so wäre. Dann gingen Jakob und das grüne Einfand weiter und die kleine blaue Hummel flog ihnen hinterher. Nachdem sie nun schon die Käsebäume und den See gesehen hatten, kamen die drei zu einem dicken Pflanzenstiel. Er war so lang, dass man nicht einmal sein Ende sehen konnte. Der saftige grüne Stiel mit den fleischigen Blättern ragte bis hoch in die Wolken. Und wenn man weiter sehen könnte, dann könnte man erkennen, dass die Sonne die Blüte dieser großen Pflanze war. Die Sonne war also eine große gelbe Blume, die in dem Land wuchs, das keiner kannte. Jetzt sind wir genau in der Mitte unserer Wiese, sagte das grüne Einfand zu Jakob. Und wenn ihr Menschen wollt, dass unsere Blume jeden Morgen wieder aufgeht, dann müsst ihr mit der Welt vorsichtig umgehen und gut auf sie aufpassen. In diesem Moment kam Jakobs Mutter in sein Zimmer, um ihn zu wecken. Es war längst schon wieder Morgen. Jakob rannte sofort zum Fenster, um zu sehen, ob die Blume auch an diesem Tag wieder aufgegangen war. Und er sah die Sonne. Jakob war erleichtert. Vielleicht war ja alles gar kein Traum gewesen. Vielleicht könnte man das unbekannte Land tatsächlich finden, wenn man nur gründlich suchen würde. Man bräuchte nur herauszufinden, an welcher Stelle der Stiel der Sonne zur Erde reichte. Aber eigentlich ist es nicht so wichtig, wo genau dieses Land liegt. Wichtig ist nur, dass es dieses Land vielleicht wirklich gibt und wir Menschen unsere Erde so gut behandeln, dass die Blume im unbekannten Land jeden Tag aufs Neue wieder aufgeht. Manchmal reichen solch kleine Dinge wie einer kleinen Hummel, die sich im Zimmer verirrt hat, nach draußen zu helfen. Vielleicht kommt sie zurück und zeigt euch das Land mit den Käsebäumen, den See mit dem vielen Wasser, die riesige Sonnenblume und das grüne Einfand. Schneekugel. Ich web mir eine Kugel aus Spinnweben und Zuckerwatte und denk daran zurück, als ich noch eine Mutter hatte. In dieser Kugel schneit es. Die Flocken sind aus Teer. Weiß wie Schnee die Hülle, das Innere so schwer.